Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Leuchtröhre, aber das ist fast schon wieder zu viel Hinweis.
Hä? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Wenn du an Star Wars denkst?
Wenn ich an Star Wars denke?
Ich schwöre, das war die erste Assoziation, die ich hatte, als ich das lila Leuchten gesehen
habe. An Mace Windu.
Ja, oder?
Okay, ja, fair.
Samuel L. Jackson.
Fast zu naheliegend. So, herzlich willkommen, ihr Jedi-Ritter, zu einer weiteren Ausgabe vom MTMT-Podcast. Ich habe heute einen brandneuen Co-Host mir dazu geholt. Basti.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, diese Show heute mit dir hosten zu dürfen.
Welcome back.
Ja, es ist gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal hier war.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier bin.
Ja, wir haben ein Seminarwochenende hinter uns. Waren übers Wochenende in Düsseldorf und wir haben schon das nächste Event auch gleich geplant. Quasi auf der Hinfahrt nach Düsseldorf haben wir gleich das nächste Event geplant.
Stimmt, das war eine der produktivsten Zugfahrten, die ich in meinem Leben hatte.
Also ja, deswegen ging die auch so schnell vorbei, es war sehr angenehm. Ja. Rückfahrt, boah, hat die lang gedauert, das hat so genervt, hey, Wahnsinn. Ja, am 10.10. Ja. Wird es ein kleines Event geben in Innsbruck und für alle, die da vielleicht in der Nähe sind. Und am 11.10.
Genau.
So. Ja, du kennst dich besser aus.
Für uns ist es nur am 10.10., weil wir nur am 10.10. da sein werden. Das ist ja Freitag, weil wir dann selbst an dem Wochenende noch ein Event haben, nämlich Seminar hier, aber das an anderer Stelle vielleicht. 10. und 11. Oktober, also das ist jetzt, wenn diese Folge rauskommt, glaube ich sogar schon in einer Woche. Mhm. Also müsst ihr schnell sein. Ist ein sogenannter, ich nenne es jetzt einfach mal Summit. So, wir bleiben noch bei dem Arbeitstitel in Innsbruck, und zwar in der Base 5 in Innsbruck beim Phil. Und wir werden da auch einen Teil übernehmen. So, einen
Signifikanten. Uns wurde gesagt, Teil. Dass wir die Headliner sind. Ja. Wir sind ganz stolz.
Sick. Headliner. Und also offensichtlich ist es ein Summit, wo es um Training, Bewegung, Rehab, Ernährung geht. Und unser Teil zu Training beschäftigt sich mit den MTMT Fundamentals. Autokorrektur, MTMT Fundamentales. Beides irgendwie zutreffend, aber wir bleiben schon bei dem ersten.
Fundamentale Fundamentals, über die werden wir auch in dieser Folge übrigens sprechen, so mehr oder weniger. Also wir werden ein bisschen reden über Bewegungsskills, die uns wichtig sind, gerade so im Kontext auch Reha-Training und so weiter. Aber ja, zurück zum Summit bei unseren Freunden von Base 5.
Ja. Ja, wir hatten neulich einen sehr angenehmen Call mit Phil und haben gemerkt, dass so sehr viel auf einer Wellenlänge passiert und wir uns sehr gut verstehen und ähnliche Ansprüche, Erwartungen, Hoffnungen und so weiter in diese Branche haben. Und der Phil hatte da die Idee, die wir ja auch schon öfter hatten und über die wir auch schon oft gesprochen haben oder ihr hier im Podcast, dass man doch mal, und was ja auch schon mal irgendwie gab, eine Gesprächsrunde einfach irgendwie so ins Leben ruft, irgendwie eine Open-Table-Event-Veranstaltung und so weiter. Und der Phil hatte die Idee auch und der Phil hat gesagt, er macht das jetzt einfach mal so mit seinen Kontakten und seinem Netzwerk in Österreich, in Innsbruck. Und so ist es irgendwie zustande gekommen. Und ja,
long story short, wir wissen jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, noch gar nicht alles darüber, aber wenn ihr interessiert seid, wenn ihr in der Nähe seid, wenn ihr generell Bock habt auf Weiterbildung, so dann klickt einfach den Link in der Beschreibung von diesem Podcast, weil wenn der Podcast rauskommt, gibt's da auf jeden Fall mehr. Das wird nicht besonders teuer sein für 2 volle Tage, wird verschiedene Referenten geben und damit wir jetzt nicht noch 10 Minuten über dieses Event sprechen, würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr in der Nähe seid, Freitag, Samstag, checkt den Link Und alles Weitere schreiben wir euch in die Beschreibung rein.
Wir können, sollen wir den Preis durchgeben, ohne da ein großes Geheimnis drüber zu machen. Bisher steht der bei 249 Euro. Und mit dem Code MTMT natürlich gibt es auch hierfür einen Code, übrigens genauso wie den Sponsor dieser Podcast-Folge, Löwenanteil. Auch Code MTMT funktioniert. Kriegt ihr da 20%, was schon ganz gut ist.
Und bei Löwenanteil kriegt ihr mit Code MTMT keine 20%, sondern 10%. Wir versuchen immer mehr rauszuholen für euch Leute, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Wir bleiben trotzdem dran. Also, Folge wird präsentiert von Löwenanteil, wie immer. Und checkt alles aus, falls ihr, wie gesagt, Bock habt auf Weiterbildung und in der Nähe von Innsbruck seid an diesem Wochenende. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein ins Thema der heutigen Folge.
Okay.
Also, gerade haben wir es eigentlich schon kurz angesprochen. Wir haben ja ein neues Programm entwickelt.
Ja.
Du und ich. Die Trainings-App, da brauchen wir noch ein paar Wochen, bis wir da online gehen. Das heißt, dieses Programm ist noch nicht online. Aber MTMT Fundamentals, wir haben uns hingesetzt und wir haben uns irgendwie überlegt, okay, was sind denn unsere fundamentalen Fundamentals? Also was sind Bewegungsskills, nenne ich es jetzt einfach mal, die Basis bilden. Also so ein bisschen der Gedanke, wenn jemand diese ganzen Sachen lernt und trainiert und die schon kann, dann hat er die idealen Voraussetzungen, um ins Training reinzugehen. Und es ist dementsprechend auch so ein bisschen vielleicht ein Leitfaden für Reha-Prozesse, verschiedenste,
ja,
weil halt eben da ganz viele Bewegungen, Bewegungsmuster und Skills drin stecken, die wir auch ganz oft einfach verwenden in unserem eigenen Training, aber auch in unserer täglichen Arbeit. Also quasi, wenn man das kann, hat man perfekte Voraussetzungen für Training, beziehungsweise wenn man sich da wieder hintastet durch dieses Programm, durch diese ganzen Übungen, dann ist man wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg zu besserer Funktion insgesamt, was ja in einem Reha-Prozess meistens das Ziel ist, dass man jemanden wieder, dass man einfach wieder Funktion herstellt. Das kann natürlich also unterschiedlich aussehen. Deswegen haben wir auch ein relativ, also es ist schon ein umfangreiches Programm, was wir gebaut haben, gell?
Ja, über 4 Monate. Oder nee, 4 Zyklen, wenn man so will.
Ja.
Ob die jetzt einen Monat lang sind oder nicht, kommt drauf an, wie schnell man da durchkommt, aber 4 unterschiedliche Zyklen, jetzt nehmen wir da schon ein bisschen was weg. Spannungsbogen aufbauen, ohne zu wissen, wann wir den, wie sagt man, snappen. Macht man das mit dem Spannungsbogen? Ist ja wurscht. Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil ihr wisst ja, dass wir oft sehr therapeutisch mit Menschen arbeiten und auch wenn wir Personal Training machen, häufig Leute kommen, die irgendwelche Aches and Pains hier und da haben und so oder Verletzungen. Wir arbeiten viel mit Ärzten und Physios zusammen und über die Jahre ist es auffällig, dass, also wie der Chris gerade gesagt hat, immer wieder die gleichen Sachen vorkommen, die dann irgendwie gut für Menschen sind. Und auch wenn Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Problemen kommen, unterm Strich sich gewisse Dinge einfach wiederholen. Beziehungsweise so jeder Weg ist dann so ein bisschen anders, aber auf den individuellen Menschen vor einem bezogen sind es ähnliche Dinge, je nach Körperregion, wenn man so will, die relevant sind auf dem Weg zu Genesung, aber auch auf dem Weg dann zu mehr Leistung quasi, weil das ja ab einem gewissen Punkt Hand in Hand geht. Und diese Dinge, die haben wir mal so ein bisschen runtergeschrieben und dann eben in ein Programm gepackt. Und heute wollen wir nicht unbedingt über das Programm sprechen, weil darauf warten wir ja noch ein bisschen, aber über diese Dinge und warum die so wichtig sind und was überhaupt für Dinge sind. Du schaust dir so an die Säule, wir haben sie hingehängt. Was ist das Fundament? Ist die fette Überschrift.
Was ist das Fundament? Ja, die Frage habe ich mir damals gestellt. So, und dann war das auch gar nicht so tricky. Also da kamen eben einige Sachen bei rum. Ich würde mal starten und würde dich einfach fragen. Also ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir jetzt einfach mal erfahrungsbasiert quasi berichten. Was schauen wir uns an? Und was sind so Übungen, Bewegungen, Bewegungsskills, die wir immer wieder Leuten vermitteln, gerade in einem Reha-Kontext.
Mhm.
So, was fällt dir als erstes ein?
Ich nehme einfach das erste Beispiel, ein ganz akutes aus einer Session, die ich vor 2 oder 3 Wochen hatte. Und fange jetzt nicht irgendwie so chronologisch vom Denken in meinem Kopf an, sondern einfach oben, und weil das die letzte Session war, und da ging es um Schulterblatt. Die hatte auf einer Seite, sie hatte auf einer Seite eine Repräsentation von Schulterblatt und Schulterblattbewegung, dass sie zu mir kam und so mit der Aussage, dass ihr empfohlen wurde, ja mal an der Schulterblattanbahnung und
Anbindung.
Anbindung. Ja, Anbahnung ist komisch. Aber irgendwie, ich glaube, es war auch, ist ja auch egal. Anbindung arbeiten soll und Serratus-Aktivität und so. Und allein wie wir darüber nachdenken, eben halt nicht so, dass man das Schulterblatt mehr anbinden muss und den Serratus mehr aktivieren muss, sondern so, das mag schon sein, dass die Rolle des Serratus quasi ein Teil davon ist, aber halt nicht so isoliert wie die Anforderung quasi, mit der sie dann zu mir kam. Und ich habe mir dann angeschaut, wie sie sich bewegt und so weiter. Und ein Fundamental quasi, das relevant wurde, ist ein Reach quasi gewesen. Das steht auch hier auf unserem Blatt. Reach in Push- und Pull-Bewegungen am Ende. Und genau in solchen Bewegungen habe ich das dann auch mit ihr trainiert, was jetzt nicht unbedingt quasi das Fundament ist, aber dieser Skill, das Schulterblatt auf dem Brustkorb bewegen zu können, ist ein sehr wichtiges Fundamental. Und das Ganze hat auch genau so zu sehen und genau so zu trainieren, das Schulterblatt zu bewegen. Weil so Schulterblattanbindung und Serratusaktivität sind dann, weiß ich nicht, oft Sachen, die man sehr, sehr isoliert trainiert. Und so, da bin ich in der Session mit ihr nicht weit gekommen. So, das konnte ich machen, konnte sie dann auch irgendwie ganz gut umsetzen und so. Also, wenn sie da bewusst den Fokus drauf gelegt hat, dann sah das alles nicht so verkehrt aus. Aber trotzdem ist ihr Schulterblatt dann in Druck- und Zugbewegungen, also es sind wilde Sachen passiert. So. Und es war nicht so schön, die Bewegung wie auf der anderen Seite. Also, was ich dann mit ihr gemacht habe, ist einfach in normalen, in Anführungszeichen, Drück- und Zugbewegungen geschaut, dass sie einen guten skapulohumeralen Rhythmus hat, dass halt die Bewegung vom Schulterblatt so aussieht, wie sie aussehen soll. Und da durfte sie sich dann in dieser Bewegung auch drauf konzentrieren. Und klar habe ich da mit Übungsauswahl, Constraints und so dafür gesorgt, dass der Brustkorb in einer guten Position ist, was uns dann zum nächsten Fundamental bringt. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Reach ist ein sehr wichtiges Fundamental und auch eben Teil unserer Notes hier. Und Rhythmus steht ja auch ganz unten. Separation, relative Bewegung, das ist ja fast noch übergeordneter quasi, aber eben was super wichtig ist bei einem guten Reach, dass sich das Schulterblatt relativ auf dem Brustkorb bewegt und man dementsprechend auch dafür sorgt, dass sich der Brustkorb nicht bewegt, wenn man diese relative Bewegung haben will.
Wo unterscheidet sich jetzt dieser Skill Reach in deinem Kopf von, nennen wir es mal, Schulterblattanbindung oder Serratus-Aktivierung?
Also es ist bewegungsmäßig gedacht und nicht muskelorientiert. Und in Bezug auf wie heißt das? Schulterblattanbindung, das ist für mich, ich weiß nicht, was es genau bedeutet. So, also.
Naja, ich denke mal, damit ist einfach nur gemeint, dass das Schulterblatt halt eine gute Connection zum Brustkorb hat. Also ich finde den Begriff gar nicht verkehrt, weil ich würde behaupten, dass du genau das auch mit einem Reach halt am Ende trainierst. Wobei mir dann natürlich immer so der Faktor Brustkorb fehlt. Also das wäre für mich eher so das, wo ich sage, okay, wir können einen Muskel aktivieren, einen Serratus, der natürlich dafür verantwortlich ist, für Protraktion und auch für, nennen wir es, Schulterblattanbindung. Aber wenn der Brustkorb unter dem Schulterblatt halt nicht mitspielt, dann wird es halt schwer.
Ja.
Und das ist ja dieser Schritt, der immer wieder übersprungen wird. Und bevor man jetzt über einen Reach nachdenkt, oder, also muss natürlich auch nicht sein, es gibt nicht immer eine genaue Reihenfolge von Übungen oder Qualitäten, die man sich anschaut. Aber ein Reach wird gut funktionieren, wenn der Brustkorb in einer guten Position ist und vielleicht auch du in der Lage bist, den Brustkorb an bestimmten Stellen zu expandieren. Also so dieses Ding von, man versucht immer ganz viel, und also das wäre jetzt so würde ich es formulieren, ein Beef, den ich hätte mit einfach nur irgendwie, ja, wir trainieren einen Serratus auf für mehr Schulterblattanbindung. Das ist gedanklich so gedacht, ich bringe das Schulterblatt näher zum Brustkorb. Aber vielleicht sollte man öfter mal denken, kann ich den Brustkorb mehr zum Schulterblatt bringen?
Ja, so. Makes sense.
Und da kommt dann Atemarbeit, Positionsarbeit ins Spiel, was ja immer auch in den MTMT Fundamentals eine von den vier, also zwei der vier Säulen sind. So eine Säule Atemarbeit, eine Positionsarbeit. Und schon auch in der Chronologie gibt's da halt diese Reihenfolge. So, wir fangen auch nicht umsonst in unseren Seminaren an mit Atemarbeit und Positionsarbeit und danach kommen komplexere Bewegungsmuster. Das ist ja jetzt hier nichts anderes oder bei den Fundamentals nichts anderes, weil wir eben den Brustkorb beeinflussen können durch Atemübungen, durch Positionierung, die ja auch immer so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also wenn ich eine Atemübung mache, dann mache ich das immer in einer guten Ausrichtung von meinem Brustkorb und meinem Becken. Das heißt, ich habe automatisch schon mein System irgendwie positioniert. Und dann wird da geatmet, damit ich halt es zum Beispiel schaffe, einen Brustkorb nach hinten zu expandieren. Wenn ich eine Scapula, wie heißt es, Scapula alata habe, ja. Also eine Scapula, die halt absteht vom Brustkorb.
Die man anbinden muss.
Die man wieder dranbinden muss, nämlich an den Brustkorb. Dann würde es für mich Sinn machen, den Brustkorb erstmal nach hinten zu expandieren, sprich den Brustkorb näher zum Schulterblatt zu bringen und dann eben mit einem Reach zu arbeiten, zum Beispiel. Oder auch einfach alle Bewegungen vom Schulterblatt wiederherzustellen. Also Reach ist ja, bei Reach denkt man immer einfach nur an Protraktion, so. Aber das ist ja nicht das Einzige. Also ja. Man kann ja überall hin reachen, so ungefähr. Und dann werden für mich einfach so erstmal grundsätzliche Bewegungen von Protraktion, Retraktion, Elevation, Depression irgendwie wichtig. Also halt vor, zurück, hoch, runter. Und wenn ich diese vier Bewegungen ganz gut kann, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch, diese komplexen Kombinationsbewegungen von Aufwärtsrotation, Abwärtsrotation zu bauen.
Also hoch und vor und sowas quasi.
Genau, nach vorne, oben und eben das dann wieder umdrehen und dann sind auch irgendwie, dann gibt es ja auch noch so diese Tiltbewegungen vom Schulterblatt und so weiter. Da weiß ich nicht, werde ich, glaube ich, selten, also da bin ich noch nie so spezifisch geworden, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, wir arbeiten jetzt am Posterior Tilt von deinem Schulterblatt explizit oder so. Das ist ja auch immer so die Sache, weißt du, so.
Ja.
Scapulohumeraler Rhythmus, ultra komplex. Das, also die Herangehensweise hast du ja vorhin schon gesagt, so. Das muss halt wieder einfach gut aussehen und gut funktionieren in komplexeren Push- und Pull-Mustern. So. Ja, mit gewissen Constraints.
Die Frage ist ja auch, selbst wenn wir es versuchen würden, wie sehr können wir auf einen Posterior Tilt Einfluss nehmen? Außer, indem wir dafür sorgen, dass der Brustkorb in einer guten Position ist, über den sich das Schulterblatt gut bewegen kann und dann über Bewegungen dafür zu sorgen, dass das Ganze in einem guten Rhythmus, so gut wir das eben von außen beurteilen können, funktioniert.
Ja, also klassischerweise von Isolation zu Integration gedacht, aber manchmal wird auch eine integrierte Bewegung dazu führen, dass quasi eine isolierte Teilbewegung wieder passiert. Und funktioniert. Okay, ich bin so ein bisschen weggekommen. Können ja wieder zurückkommen zu deinem Case. Also so was hast du konkret mit ihr gemacht?
Also ich habe mit Atem- und Positionsarbeit gestartet, beziehungsweise mir erstmal angeschaut, was so passiert und habe sie reachen lassen. Habe das erste Mal auch, habe sie von oben gefilmt, während sie Scapula-Push-Ups gemacht hat im Vierfüßler. Und dann war ganz deutlich zu sehen quasi, dass halt die eine Seite viel, viel alatiger war. Also da war das Schulterblatt eben nicht so nah am Brustkorb und habe dann auch geschaut, dass sie über Atemarbeit in eine neutralere Position kommt, in eine gestackte Position. Habe dann geschaut, ob sie das quasi unter mehr Herausforderungen in Positionsarbeit halten kann. So, weil das ist ja dann oft der Punkt, hey, irgendwie bei Atmung oder in Positionsarbeit funktioniert es isoliert gut, dass man die Position vom Brustkorb halten kann. Aber dann, wenn man andere Bewegungen macht, so wie sei es nur eine Liegestütz oder wirklich irgendwelche Drück- und Zugbewegungen, geht dann diese Position flöten und man kann es eben nicht mehr halten und nicht mehr kontrollieren. Und dann sieht es wieder aus wie in dem allerersten Video, wo ich sie ganz ungebiased quasi sich einfach bewegen habe lassen.
Ging es auch mit Schmerzen einher bei ihr eigentlich oder was?
Ja. Aber eher dann so in so Sachen wie Handstandtraining und so weiter, wo sie, also sie hat schon relativ ambitioniert trainiert, und wollte eben noch mehr Intention in ihr Handstand-Progression geben. Und ist da halt eben nicht weitergekommen, weil sie nicht weiter trainieren konnte, weil ihre Schulter wehgetan hat. Und ja, wie gesagt, sie war ein Mensch, die dann, oder ist ein Mensch, die das alles sehr schnell gelernt hat. Und schnell gelernt hat, okay, das ist die Position von meinem Brustkorb, die ich halten muss. Auch in anderen Übungen und so. Ja. Ja, dementsprechend war also Positionsarbeit, stacken und dann aber darauf trainieren. Und dann auch Übungen machen, die sie schon kannte, aber halt auf eine andere Art und Weise. Mit dem Fokus auf der Bewegung des Schulterblatts auf einem Brustkorb, der in einer besseren Position ist.
Was hast du da zum Beispiel an Übungen gemacht oder an Übungen oder vielleicht auch, wie hast du Übungen modifiziert? Also du hast ja schon von irgendwie Constraints gesprochen.
Ja, Chest-Supported, einarmige Chest-Supported Rows haben wir gemacht, weil ich fand bei ihr, also die Protraktion und Retraktion horizontal war irgendwie auffälliger. So, als sich Schulterblatt nach oben bewegt hat, dann sah es gar nicht mehr so verkehrt aus. Aber eben nach vorne schon. Und dementsprechend habe ich viel horizontale Sachen gemacht, sowohl Push und Pull. Und habe das gemacht mit einem Chest Support. Also entweder ihr habt ein Gerät mit einem Chest Support oder ihr habt einen Foam Roller, den ihr an eine Bank klemmt und dann da das Brustbein quasi fixiert. Das war das Erste, was ich mit ihr gemacht habe, um mir das mitzugeben, dass sie halt was hat, wo quasi garantiert ist, dass die Position vom Brustkorb passt. Und habe das aber auch dann ihr frei gezeigt. Weil, wie gesagt, sie konnte das relativ gut kontrollieren. Und dann will ich ja eigentlich, dass sie es auch checkt. Also, dass sie einen Reiz hat, wo sie es bewusst halten muss. Und nicht nur alles automatisch passiert, sondern einen Schritt weiter quasi die Progression. Habe ich. Also, es war ein bilateraler Cable Row. Auch so gängige Sachen mit dem richtigen Fokus können ein super gutes Tool sein. Und da finde ich eigentlich ein Cable Row super geil. Weil man sitzt so, dass es irgendwie anspruchsvoll ist, also auch für mich selbst im Training, wenn ich eine Pull-Übung haben will, wo ich viel Fokus auf den Stack habe und es auch merke, dann finde ich einen Cable Row eigentlich super geil, weil man da eine richtige Rumpfübung draus machen kann, wenn man da sitzt. Und habe sie auch bilateral ziehen lassen. Das habe ich gemacht. Halbkniestand und sowohl einarmig rudern mit einem fixen Setup, also wir machen einarmiges Rudern am Kabelzug im Halbkniestand häufig reziprok, also dass sich der freie Arm mitbewegt und quasi nur
viel Rotation auch in den Rippen und im Brustkorb so. Ja.
Und das wollte ich beides von ihr, so back to back in der Session, um ihr den Unterschied bewusst zu machen, dass sie eben checkt, hey, pass auf, jetzt bewegt sich mein Brustkorb viel mit. Und so halte ich ihn quasi fest und bewege nur mein Schulterblatt. Dass hier von wegen auch was auf unserer Tafel steht, Separation und Relativbewegung, dass ihr da der Unterschied bewusst wird zwischen eben, jetzt bewegt sich mein Schulterblatt auf meinem Brustkorb und jetzt habe ich zwar mehr Bewegung in meinem Brustkorb, eine Seite geht vor, eine Seite geht hinter und so, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger Relativbewegung auf meinem Brustkorb. Und das waren so die Pull-Sachen. Und Push-Sachen eigentlich mehr oder weniger same. Ich hab sie Liegestütz machen lassen, damit sie das halt mit ihrem Körpergewicht macht. Weil ich das immer, das mag ich so, weil das so geschlossene Kette ist. Und Bankdrücken, auch weil es eine super gute Übung ist, um die Position zu trainieren, weil man da sehr viel Constraints hat durch die Position, also durch die Bank. Man liegt einfach, man kann stacken, man kann darauf achten und so eine Fehlerquelle beim Reach, eben ein Crunch, ist da so ein bisschen rausgenommen, weil man halt eben auf der Bank liegt und nicht so gut crunchen kann. Und
hat sie das davor, also war das so ein Muster, weil es ja eine klassische Kompensation, wenn jemand sein Schulterblatt nicht gut auf seinem Brustkorb bewegen kann, dann bewegen Menschen halt ihren ganzen Brustkorb irgendwo hin. Ja. Zum Beispiel statt Protraktion machen Leute dann eine Flexion durch die Wirbelsäule und kippt mir den Brustkorb quasi nach vorne. Oder andersrum, wenn man nicht authentisch sein Schulterblatt auf dem Brustkorb nach hinten ziehen kann in Retraktion, dann schiebt man seinen Brustkorb im Raum nach vorne stattdessen und streckt einfach nur seine Wirbelsäule. Also man kompensiert irgendwo anders durch die Wirbelsäule, durch den Brustkorb für eine Bewegung, die einem authentisch ohne Kompensation irgendwie fehlt und schwerfällt. Und dann, also das ist ja fast schon ein Grundprinzip, dann ist es irgendwie unsere Aufgabe, dass wir genau diese relative Bewegung gegen Schulterblatt auf Brustkorb wieder ermöglichen durch kluge Setups, Constraints, wie zum Beispiel den Chest Support, wo du auf einmal eigentlich nicht mehr eincrunchen kannst, Und wenn du es richtig cuest und den Kontakt hältst zu deinem Chest Support, beim Zug eben auch dich nicht strecken kannst und deinen Brustkorb nicht im Raum nach vorne schieben kannst, sondern dein Brustkorb bleibt hinten, bleibt quasi in Retraktion, der Brustkorb. Und dann kann dein Schulterblatt eben auf einem stabilen Brustkorb, der auch noch eine gute, sinnvolle Form hat, weil Schulterblatt braucht ja auch eine sinnvolle Form, auf der es gleiten kann. Brustkorb behält diese Form, dann kann das Schulterblatt wieder relativ isoliert erstmal und mit vielen Constraints protrahieren, retrahieren und dann, ja, kann man das Ganze progressieren in andere Muster und irgendwann ist man dann bei so einem ganz schwierigen und sehr offenen Muster wie einem Handstand oder sowas. Ja. Wo du halt selber dafür sorgen musst, dass das funktioniert. Dieses ganze System, Schulter,
ja.
Gürtel. Und dann musst du noch auf den Händen laufen, dann wird es noch schwerer.
Ja, Mama weiß ich nicht, ob ich laufen
oder Handstand-Push-Ups machen. Oder
das so. Ist auf jeden Fall crazy, aber Mama, glaube ich, mir laufen ist fast leichter als stehen.
Ja? Ich weiß, ich kann beides nicht, kann ich nicht beurteilen.
Was hast du denn für Learnings aus deinen letzten Sessions, die dich wieder mal daran erinnert haben, was für Fundamentals wichtig sind? Weil jetzt hatten wir ja quasi schon, also Relativbewegung, Separation, das können wir wahrscheinlich auf jeden Kontext, den wir heute besprechen,
ja, anwenden. Also wir haben ja ganz spezifische Skills in den Fundamentals. So, und diese Skills sind natürlich, ich meine, das sind ja nur biomechanische Grundprinzipien, sowas wie Separation, Rhythmus, Relativbewegungen und so, das kannst du ja dann wiederum auf jedes Gelenksystem irgendwie anwenden. Das sind ja nicht die spezifischen Bewegungsskills. Der spezifische Bewegungsskill, den du jetzt zum Beispiel gebracht hast, ist so, kann jemand reachen, aka kann jemand sein Schulterblatt kontrolliert auf dem Brustkorb bewegen, runtergebrochen. Und meiner wäre, kann jemand sein Becken tilten. Weil das sowas ist, worauf ich lange Zeit viel zu wenig Fokus gelegt habe. In meinem Assessment, also die Frage, kann das jemand oder wie macht das jemand? Und auch so als Intervention habe ich da, glaube ich, viel zu lange zu wenig Wert drauf gelegt. Und seitdem ich hinschaue, sehe ich, dass ganz viele Leute ihr Becken nicht gut bewegen und nicht gut tilten können. Wir haben schon viel gesprochen über Anterior Pelvic Tilt und so weiter und wir reden dann auch viel über den Stack und dass man da vielleicht ab und zu mal rauskommen sollte und so, und das ist auch alles wichtig, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's um das Anterior Tilting, also die tatsächliche Bewegung vom Becken, die Rotation vom Becken und dann auch Posterior Tilting. Also kann jemand sein Becken nach vorne und nach hinten kippen und wie macht das jemand? Weil da kann man eben auch ganz toll kompensieren. So, man kann irgendwie das über seinen Brustkorb und über seine Wirbelsäule quasi faken.
Seine Halswirbelsäule.
So, zum Beispiel.
Bis zur Halswirbelsäule.
Bis zur Halswirbelsäule. Oder man kann sich diese Bewegung eben wirklich aus dem Hüftgelenk quasi holen. Beziehungsweise ich denke eher so drüber nach, dass man sich die Bewegung halt aus dem Becken holt, da wo sie herkommen soll. Und da gibt's große Unterschiede. Also man kann eben einfach nur seine Lendenwirbelsäule strecken. So. Und dadurch wird dein Becken auch nach vorne kippen. Das ist aber was anderes, als wenn du dein Becken nach vorne kippst und dadurch du deine LWS ein bisschen streckst. So sind wir dabei relative Bewegung, so weißt du, so was bewegt sich und so. Und das ist tricky. Also das, da muss man wirklich genau hinschauen, wie Leute sowas machen. Und als erstes muss man sich mal anschauen, so hat jemand überhaupt Range in dieser Bewegung? So hatte ich letztens einen speziellen Case. Aber ich gucke zum Beispiel auch viel aufmerksamer mir einen Toe-Touch an inzwischen und schaue bei einem Toe-Touch auch genauer drauf, wie bewegt sich das Becken in einem Toe-Touch. Also tiltet, kann das Becken nach vorne tilten bei einem Toe-Touch? Wann tiltet es nach vorne in einem Toe-Touch? Wie ist quasi das Verhältnis, wie ist dieser Rhythmus, die Verteilung zwischen Bewegen, die aus dem Becken kommt und aus einer Beckenkippung? Und wie viel kommt aus der Wirbelsäule und so? Ich glaube, das ist sehr wertvoll, wenn man da genau hinschaut, weil...
Sag mal kurz, so damit alle auf dem gleichen Stand sind, Becken nach vorne kippen, ist Anterior Tilt.
Ja.
Also bedeutet, wir leeren das Becken nach vorne aus. So,
genau.
Wenn man so will. Ja.
Und
Beckenkippung ist gleich das.
Und genau, also in unserer Sprache ist immer Becken kippen, nach vorne kippen, quasi nach vorne das Becken ausgießen und Beckenaufrichtung ist Posterior Tilt, die entgegengesetzte Bewegung. Gut, dass du es nochmal klargestellt hast, weil solche Folgen sind natürlich immer ein bisschen tricky. Alleine, was wir jetzt schon an biomechanischen Begrifflichkeiten gedroppt haben in deinem Case und so, und es geht immer weiter. Also ihr merkt schon, die Folge ist was für Nerds auf jeden Fall. Also Toe-Touch, jemand steht vor dir, hat die Beine mehr oder weniger gestreckt, muss sie nicht durchgestreckt lassen, will ich gar nicht, für wenn ich das als Assessment benutze und versucht einfach seine Zehen anzufassen beziehungsweise seine Hände so weit nach unten zu bringen, wie es geht. Da kann man dann eben ablesen, auch was ich früher nicht gecheckt habe, da dachte ich immer, okay, ich gucke mir einfach nur an, wie sich die Wirbelsäule flexieren kann. Aber wenn man sich die Bewegung vom Toe-Touch auch tatsächlich anschaut, also wie beugt sich jemand runter, kann man sehen, okay, wie viel Bewegung holt sich der Mensch aus der Wirbelsäule, aus einer Flexion durch die Wirbelsäule, wie viel holt er sich durch einen Anterior Tilt oder wie wenig und auch so, wann tiltet das Becken oder kann es überhaupt tilten, weil viele Leute haben sehr viel Spannung, gerade so, ich sag mal, in den unteren Glutes, so hinten, unten in der Hüfte, um die Hüften rum. Und diese Spannung hält oft das Becken fest, so dass es gar nicht gut nach vorne tilten kann. Und das Becken zu nach hinten und nach vorne zu kippen oder nach vorne zu kippen und nach hinten aufzurichten, so, das ist so eine Basisbewegung für mich, die steckt in ganz vielen anderen Bewegungen mit drin. Und wenn man das in Isolation nicht gut kann, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht so gut können in komplexen Bewegungen, wie zum Beispiel einem Hinge-Muster. In einem Hinge muss dein Becken nach vorne kippen, damit der Hinge ein richtig guter Hinge ist, zum Beispiel. Und wenn man dann sowas macht wie einfach in Rückenlage, Füße sind aufgestellt, Knie 90 Grad, zu versuchen in so einer ganz simplen Position, wo du ganz viel Feedback vom Boden hast und wo du super viel externen Kontakt und externe Stabilität hast, wenn du es nicht mal hinkriegst, in Rückenlage dein Becken entspannt und eben ohne kompensatorische muskuläre Spannung, sondern ganz locker nach vorne und nach hinten zu rotieren, ich glaube, dann fehlt dir ein relativ wichtiger Skill. So, und ich sehe sehr, sehr viele Leute, die es nicht besonders gut können.
Also, das fällt auch mir nicht leicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, same.
Also,
absolut.
Ja, weil das, also wenn man das wirklich quasi
do as we say, not as we do, Leute.
ja. das wirklich zu entkoppeln von der Wirbelsäulenbewegung, also das ist natürlich auch auf dem Spektrum, aber das wirklich mit weniger Extension bzw. Flexion in der Lendenwirbelsäule zu machen, ist schon echt tricky. So auch allein von der Bewegungsvorstellung, ich versuche es gerade hier so im Sitzen zu machen und es geht schon und ich glaube, das ist das, was Andy meint, wenn er von Nutation und Kontranutation, die er willentlich steuern kann, spricht. So, dass dann da so ganz tief unten in der Wirbelsäule, beziehungsweise dann im Becken bin ich, wenn ich das probiere oder halt auch in Rückenlage mache. Und auf jeden Fall, was du gerade schon angesprochen hast, Game Changer für Hinge-Bewegungen. Und auch was jetzt, wo wir gerade am Wochenende das Seminar hatten, da legen wir sehr viel Fokus jetzt drauf, auch in der Vorab-Kommunikation quasi und im Vorab-Coachen von dem Hinge, was wir Leuten das mitgeben. So, das war mal nicht so präsent in der ersten Batterie an Cues, die ein Mensch an den Kopf geklatscht kriegt. Dass es halt wichtig ist oder doch, dass es halt unfassbar wichtig ist, dass das Becken auch eben in dem natürlichen, neutralen, also die natürliche neutrale Position ist ja ein leichter Anterior Tilt und dass der auf jeden Fall gehalten wird, beziehungsweise vielleicht am Ende sogar einen Ticken verstärkt, damit Länge auf die Glutes kommt in dem Hinge, um man in eine wirklich gute Hinge-Position zu kommen. Weil, und das ist wiederum eine Verbindung zu dem anderen, zu dem Stack quasi, dass halt so eine Übermotivation beim Stack eher dazu geführt hat, dass das Becken leicht posterior getiltet ist. Unter anderem auch
und bei auch Bewegungen wie beim Hinge. Dann.
Genau, und da auch gehalten wurde.
Das ist das Problem, weil also eben dieser, wo das Becken steht am Anfang, das ist in der Diskussion jetzt gerade gar nicht so wichtig. So, es geht ja darum, kann das Becken sich bewegen aus dieser Startposition raus. Und wenn ich eben mein Becken krampfhaft in einem posterior Tilt oder von mir aus auch neutral krampfhaft festhalte in dieser Position, dann nehme ich mir die Möglichkeit, dass mein Becken eben dynamisch nach vorne kippt, während ich zum Beispiel eine Hinge-Bewegung mache. Und das sollte passieren, weil so kommt mehr Länge auf die Glutes. Ja. So erreiche ich volle Hüftflexion, was ja in einem Hinge irgendwie passieren sollte, Hüftflexion. Hüftflexion setzt sich zusammen aus der Bewegung vom Becken auf dem Oberschenkel und der Bewegung vom Oberschenkel im Becken. So, und wenn man nur das eine macht, dann hält man irgendwo anders so künstlich, artifiziell irgendwas fest, baut super viel Spannung auf. Oder im Worst Case ist man sogar die ganze Zeit in einem Posterior Tilt gefangen. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du nicht hingen können. Dann wirst du nicht Länge auf deine Glutes bekommen, dann wirst du nicht Länge auf deine Hamstrings bekommen, dann wirst du nicht Länge auf deinen hinteren Beckenboden bekommen. Diese ganzen Strukturen werden sich nicht über ihre volle Range of Motion bewegen und entfalten können.
Willst du damit sagen, es passiert Bewegung in der Wirbelsäule in Bewegungen wie einem Hinge oder einem Squat?
Ja, also safe, klar. Ja. Aber das ist so, auch da denke ich gar nicht drüber nach, sondern die Wirbelsäule wird sich natürlich irgendwie ein bisschen bewegen in einem Hinge und in einem Squat auch. Aber das ist ein guter Punkt, weil die Bewegung geht erstmal aus vom Becken, sollte sie zumindest. Mhm. Und das ist auch wieder ein großer Unterschied, weil ich kann mein Becken auch eben festhalten durch so solche Bewegungen und dann bewegt sich nur meine Wirbelsäule. Und dann kriege ich nicht diesen natürlichen Rhythmus, den ich eigentlich haben will von dein Becken bewegt sich mit dem Sacrum. Da passieren dann wahrscheinlich auch diese relativen Bewegungen, also hier von wegen Nutation und Kontranutation und so weiter. Und als Konsequenz bewegt sich dann auch deine Wirbelsäule in eine Richtung. Aber immer wenn wir an irgendeinem Segment Bewegung blockieren, wird sich ein anderes Segment mehr bewegen müssen. So, und wir sind ja auf eben gute, ausgeglichene, harmonische Bewegungsmuster aus, wie auch immer man es nennen will. Und da gehört dann eben das dazu, dass wirklich jedes Gelenksystem so seinen kleinen Teil Bewegung beiträgt zu einer komplexen Bewegung. Und so kann unser System dann auch gut zum Beispiel eben die Last verteilen durchs System. Deswegen ist es ja überhaupt wichtig. Weil ansonsten, wenn von drei Segmenten, die sich bewegen sollten, Becken, ISG, Wirbelsäule, sich nur eins bewegt, nur die Wirbelsäule, dann wird da auch irgendwo mehr Load wirken und weil die Last eben nicht so gut verteilt wird über mehrere Gelenksysteme. Und grundsätzlich runtergebrochen funktionieren wir im Bewegen immer so, dass wir Last über mehrere Gelenksysteme verteilen.
Ja.
Also deswegen können wir auch so hohe Kräfte und so weiter so gut handeln normalerweise. Aber wir reden ja auch gerade so ein bisschen in dem Kontext, wenn Leute halt Probleme haben. Und Probleme sind, die Probleme, die wir sehen, sind oft so Überlastungssachen. Also eben, es wurde schon abgeklärt, dass da nicht irgendeine krasse Pathologie ist. Auf dem Bild wurde nichts gesehen. Mir tut trotzdem da was weh. Und dann kommen die Leute zu uns und wir schauen uns dann an, wie die Leute sich bewegen. Und da geht es für mich ganz viel um Load Management durch Bewegung. Also das Thema Load Management durch Trainingsplanung und Anpassung von Volumen und so weiter, das lassen wir in der Folge jetzt mal außen vor. Sondern eben Load Management via mehr Variabilität.
Ja. Jetzt allein das schon auch eine Facette, wo es Sinn macht, mit wo ist mehr besser drüber nachzudenken und nicht irgendwie mach mal da von weniger. So, das gibt es ja in ganz vielen Kontexten.
Punkt. Und also wo kann ich mehr bewegen, reingehen?
Genau.
Erstmal die Frage. Irgendwo
ein Problem. So, okay. Wo braucht diese Person mehr von irgendwas?
Vielleicht und brauchst jetzt, du mehr die Fähigkeit, dein Becken zu rotieren, während du dich bewegst.
Also mehr, weil du gerade so gesagt hast, wo passiert Bewegung oder wo muss Bewegung passieren? Wo muss in der Hinge-Bewegung von dieser Person mehr Bewegung passieren? Im Becken, Posterior Expansion, was du gerade gesagt hast, Länge aufs hintere Becken und so. Und dann passiert automatisch weniger, da wo sie gerade zu viel ist. Also,
genau,
als dann zu ist, sagen, okay,
dann ist das weniger, da woanders weniger. Eine Ableitung
ja, genau,
davon.
Ja.
Das ist ein richtig guter Punkt. Ja. Ich habe es noch nie so formuliert, aber so arbeite ich, glaube ich, relativ oft und so denke ich relativ oft.
Ja.
Dass ich mir, also eben, ist ja auch ein Grund, also da steckt der Leitsatz von uns ja drin, die Leute mehr von dem geben, was sie nicht haben und nicht mehr von dem nehmen, was sie zu viel haben.
Ja.
So ungefähr.
Okay.
Also ja, die Fähigkeit, das Becken nach vorne und nach hinten rotieren zu können, beziehungsweise tilten zu können, wie auch immer du es nennst, und das in verschiedenen Kontexten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr underrated. Deswegen war mir auch wichtig, dass das in den Fundamentals drin ist. Und Ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach den ganzen Tag in einer Beckenposition ihr Ding machen, gerade im Trainingsbereich. Also wenn du einen Spielsport hast, dann hast du, glaube ich, gar nicht so die Möglichkeit, dass du so trapped bist in einer Beckenposition. Aber wenn du zum Beispiel viel bilaterales Krafttraining machst, dann passt sich dein Körper irgendwann an und ist so, okay, in der Beckenposition sind wir stark, hier machen wir eh alles, hier bleibe ich.
Ja.
So, und dem Körper dann so zu zeigen, so, hey, Dude, du kannst da dich auch rausbewegen und eben so vielleicht ein bisschen variabler sein. Gerade wenn es halt gewisse Belastungserscheinungen gibt, da denke ich dann natürlich ganz viel an untere Rückengeschichten, so die Facettengelenke, die beleidigt sind im unteren Rücken, weil sie halt die ganze Zeit in dieser Extension gefangen sind und so weiter und so weiter.
Und dafür ist ja ein echtes Verständnis oder ein gutes Verständnis für den echten Stack so wichtig und dass der halt eben nicht eine Position ist, sondern halt eine gewisse Range an Positionen, wo sich vielleicht Brustkorb und Becken auch bis zu einem gewissen Punkt bewegen dürfen, um Bewegung zu ermöglichen.
Ist ja auch wieder tricky, weil da geht es dann halt, wie viel dürfen die sich bewegen und eben wie, woher kommt die Bewegung und so weiter.
So viel, dass es noch okay ist.
Ja. Ja, aber das ist halt die Sache so. Es ist halt einfach sehr, sehr nuanciert und je größer die eigene Erfahrung ist und das eigene Verständnis für Bewegung, desto nuancierter kann man sich eben auch so Dinge anschauen und Dinge denken.
Ja. Ja, also dass der Stack zu den Fundamentals gehört, so, das ist wahrscheinlich was wir überhaupt nicht dazu sagen müssen. War jetzt auch bisher immer dabei, sowohl aus Beckenperspektive als auch vorhin aus Brustkorbperspektive.
Ja, das ist mir auch so aufgefallen, oder das fällt mir eigentlich immer auf, wenn wir ein Seminar geben und dann halt wir wieder explizit über so den Stack reden und so. Weißt du, für uns ist das schon so ein bisschen langweilig, weil es halt, also wir denken da oft, glaube ich, gar nicht mehr so explizit drüber nach. Mhm. Aber irgendwie ist klar, dass es in vielen Dingen halt einfach dann doch eine Grundvoraussetzung ist. Und wir viele, zum Beispiel viele Cues, die wir geben in Bewegungen, sind eigentlich nur darauf ausgelegt, den Menschen in eine gestackte Position zu bringen, während er seine Sachen macht.
Ja.
So. Auch wenn wir es dann nicht Stack nennen oder so.
Fand ich auch spannend jetzt bei dem Seminar das letzte Wochenende, hatte das auf jeden Fall wieder mehr Fokus, diese, hey, mach zuerst eine lange Ausatmung, bevor du irgendeine Übung machst, um deine Rippen nach unten und innen zu rotieren, zu schließen und in eine gestackte Position zu gehen.
Und es gab auch viele Überstacker.
Ja.
Also die dann zum Beispiel eben bei einem RDL eigentlich flektiert haben und so viel Spannung auf der Vorderseite aufgebaut haben, dass sie gar nicht richtig in den Hinge gekommen sind, weil sie halt eigentlich auch nicht gestackt waren, sondern halt leicht flektiert waren und das Ganze auch zu verkrampft gemacht haben. Mhm. Weil ein Stack aufbauen, ja, das erfordert Spannung, aber ein Stack halten ist oft halt was Subtileres als das, was wir unter Bracing kennen. So. Das wird, glaube ich, auch oft so ein bisschen durcheinander gebracht, weil Bracing ist was anderes als Stacken.
Ja. Gerade kurz überlegt, ob ich irgendeinen Kommentar zur tiefen Muskulatur mache, aber
das sparen wir uns heute. Lassen wir einfach weg. Okay, was gibt es noch für Bewegungsskills, Basti? An was
Weil ich das gerade hier sehe, ich hatte da auch am Wochenende ein interessantes Gespräch drüber, das ist jetzt auch eher so was Übergeordneteres, aber wie oft denkst du über Triple Extension nach im Training?
Nie.
Ja, das war auch meine Antwort und ich war so, weil, also, ich das gefragt wurde.
Also Double Extension vielleicht, beziehungsweise halt Delayed Extension. Darüber denke ich nach, aber das Konzept von Triple Extension ist ja auch irgendwie 2015.
Oder? Ja, genau. Und da ungefähr habe ich auch das letzte Mal drüber nachgedacht und war ich so, boah, ist das noch ein Ding? So, und irgendwo ist es anscheinend noch ein Ding. Und also wir kommen da gleich auf den Skill, den wir in diesem Programm haben, über den ich viel mehr nachdenke. Also ist auch nie so komplett explizit, aber die Sachen, die man da macht, die resultieren darin, dass ich darüber nachdenke. Aber so Triple Extension, und zwar war das in dem Kontext von einem Lockout halt bei RDLs, weil wir RDLs ja so gecoacht haben, hey, lass die Knie weich. Es geht um die Hüftstreckung. So, du musst deine Knie nicht komplett durchstrecken. Und da war ich war da erstmal so, also fast schon überfordert mit der Frage, weil ich da so lange nicht mehr drüber nachgedacht habe und das so
also weit weg war. Was war die Frage?
Ich weiß gar nicht mehr, was genau die Frage war, aber es ging so darum, es ging irgendwie darum, ob wir auch mit Leistungssportlern RDLs anders machen, eben mit dem Fokus auf Extension sowohl in der Hüfte als auch in den Knien. So. Und dann war ich so, nee, Also ist nicht relevant, weil ich nicht so in der Art und Weise mit Leistungssportlern arbeite, dass ich irgendwie irgendwelche Superathleten habe, die in ihrer Sportart quasi halt irgendwie vermeintlich sowas wie Triple Extension bräuchten, also weil sie irgendwie springen oder so. Und
ja, aber also da wird es ja interessant auch, weil auch für Nicht-Leistungssportler das halt ein wichtiger Skill ist, eben nicht direkt in die Triple Extension
zu gehen. Ja, genau. Ja, oder ich habe dann auch so drüber nachgedacht, ist es, vor allem wenn Leute von Triple Extension sprechen, so es macht, also für mich macht es ja total Sinn, die Bewegung dahin, also aus einer gebeugten Position gehst du ja in Streckung und die passiert dann irgendwie in einem gewissen Rhythmus natürlich in Sprunggelenk, Knie und Hüfte. Aber wenn Leute darüber sprechen oder auch nachdenken, dann haben sie die terminale Triple Extension im Kopf. Und die ist doch eigentlich nie wirklich ein Ding, oder? Weil, weißt du, wie ich meine? Also, dass du irgendwie, nur auch wenn man es nur auf Double Extension zwischen Knie und Hüfte betrachtet, ist das so wichtig, diese terminale Endstreckung in Hüfte und Knie? In Athletik, Sport und so?
Du meinst in Hüfte und Sprunggelenk jetzt gerade quasi.
Ist es so Double Extension, wie du drüber nachdenkst, quasi?
Ja,
okay. Schon. Ja.
Also das wäre, Double Extension habe ich ja gerade erfunden, das ist ja kein wirklich feststehender Begriff, Triple Extension schon. Triple Extension kann natürlich schon sehr wichtig sein, aber da sind wir wieder bei, wo ist es wichtig? Also zum Beispiel ist es natürlich wichtig für jeden Powerlifter, für jeden Weightlifter, bei gewissen Bewegungsmustern wie einem vertikalen Sprung ist es definitiv wichtig und so weiter. Aber halt in Spielsportarten oder auch halt im Leben ist es nicht so wichtig, diese Triple Extension irgendwie zu haben.
Und Leichtathletik?
So, sie ist auch nicht schlecht. So, Leichtathletik, Mai, ich würde sagen, kommt ein bisschen drauf an, auf die Disziplin so ungefähr. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass Knie, volle Kniestreckung oder terminale Kniestreckung irgendwie nie gebraucht wird und irgendwie doof ist. Ist ja auch Quatsch. Aber als Trainingskonzept ist Triple Extension, glaube ich, einfach overrated.
Ja.
Außer man verfolgt halt spezifisch das Ziel von Powerlifting, Weightlifting oder so, wo du halt am Ende tatsächlich einfach, du musst ja am Ende in Triple Extension den Lift beenden.
Damit du die Punkte kriegst quasi.
Genau, sonst hast du keinen
Lockout. Über die zwei Sportarten, die habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, da macht Sinn, definitiv.
Und ich glaube, daher kommt auch viel von dieser Triple Extension.
Verstehe.
Und dann beim Sprint, gut, ich glaube, in der Startphase sieht das Ganze zum Beispiel bei einem Sprint auch nochmal anders aus als in der Nicht-Startphase. Mhm. Aber auch das ist wieder sehr spezifisch für Sprinter, die aus Blocks starten, was fast niemanden interessiert, so ungefähr. Also ja, das Konzept von Triple Extension ist so ein bisschen, und ich meine, wenn du da so zeitgemäßen Strength and Conditioning Coaches zuhörst, so dann
ist es auch kein Thing mehr.
Ist es nicht mehr so ein wirkliches Thing. Beziehungsweise vielleicht sollte man einfach den Begriff Triple Extension ein bisschen anders denken und dann ist es auch völlig okay, drüber nachzudenken, weil wir strecken ja nach wie vor unser Sprunggelenk, unser Knie und unsere Hüfte bei ganz vielen Sachen, die wir im Gym machen.
Ja, und das ist auch
die Frage ist nur, die Frage ist nur, zu welchem Ausmaß und in welcher Sequenz. Ist einfach nur, dass wir inzwischen so weit sind, ein bisschen differenzierter über sowas nachzudenken wie Triple Extension.
Ja.
Und dann kann man sagen, ja, keine Ahnung, Triple Extension ist kein Thing oder Triple Extension ist tot oder man sagt halt einfach, hey, von was reden wir eigentlich genau?
Ja.
Und das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Und dann ist Triple Extension nach wie vor super wichtig. Die Frage ist nur, wie passiert diese Triple Extension? Wie trainieren wir die?
Aber das fand ich irgendwie spannend, weil ich hatte
weggedriftet.
Also nicht in so, keine Ahnung, wenn es ein Thema ist, über das man schon ewig nicht mehr nachgedacht hat und dann so eine Frage bekommt, dann fängt man in dem Moment an, drüber nachzudenken. Und dementsprechend holprig war dann so der Anfang dieses Gesprächs und ich so, okay, warte mal, wie ist denn das jetzt eigentlich so? Gerade in so einem Seminarkontext, wo es eigentlich um ganz viele andere Sachen geht, also es ist immer ein Teil davon. Aber ja, meine Aussage war dann so, denk doch mal über Triple Flexion nach, vielleicht ein bisschen mehr und schau mal, wo du dahin kommst mit deinen Athleten. So.
Auch ein guter Punkt.
Genau.
Und auch ein Teil von den Fundamentals.
Das war der Hook. So bin ich. Deswegen habe ich die Frage erwähnt, um dann von Triple Extension um mal hier so clickbaity zu sein und zu sagen, hey, Triple Extension ist overrated, aber was hältst du von Triple Flexion?
Nice. Gefällt mir. Ja, und was hältst du von Triple Flexion?
Ja, gut. Gut, und also ich, so vor allem, um noch jetzt doch nochmal auf Triple Extension zu kommen, halt für
Triple Extension ist übrigens ja jetzt schon zu spät, jetzt brauchen wir auch nicht mehr erklären, was es ist.
Doch, oder? Erklär mal jetzt.
Triple Extension bedeutet, dass man einfach eine Streckung eben, eigentlich haben wir es glaube ich schon, irgendwo steckt es ja, glaube ich drin, eine Streckung von Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk irgendwie mit sehr viel Kraft, Explosivität nahezu gleichzeitig hat. Siehe Kniebeugen, Kreuzheben, ganz viele Dinge, die man im Gym macht, Olympic Lifts und so weiter. Oder auch eben vermeintlich beim Sprinten oder schnell laufen. Aber das ist ja genau der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Ja. Da passiert eigentlich keine Triple Extension, zumindest keine Synchrone.
Ja. Ist ja, ich meine, du hast gerade schon gesagt, so, wenn man irgendein Konzept im Kontext menschlicher Bewegung so auf einen Thron stellt, wie wichtig das für athletische Performance ist, wie das 2015 mit Triple Extension war, so, da stimmt schon irgendwas nicht. Da muss man schon irgendwie hellhörig werden. So. Und genauso wenig tun wir das jetzt natürlich mit Triple Flexion, aber Triple Flexion ist auf jeden Fall etwas, wovon sehr viele Menschen profitieren, egal ob Sportler oder Nicht-Sportler. Und so als Konzept Triple Flexion habe ich auch noch nie explizit drüber nachgedacht, im Sinne von, also bis wir hier die Sachen notiert haben. Aber ich habe ganz oft drüber nachgedacht, so okay, wie wichtig ist es, dass wenn man irgendwie seinen Fuß pronieren möchte und sein Sprunggelenk beugt, sein Knie beugen muss und wie wichtig ist es auch auf dem Weg nach oben quasi, wenn man seine Hüfte beugen will, dass man sein Knie beugen kann und so weiter. Und inwiefern hängen diese drei Sachen zusammen? Und tada, sind wir bei Triple Flexion.
Ja, also ein bisschen mehr darüber nachzudenken und Leuten durch, so wie wir es in dem Trainingsprogramm dann zum Beispiel machen werden, durch bestimmte Übungen eben mehr Triple oder vielleicht auch Quadruple Flexion geben, also wenn man dann auch noch eine Wirbelsäule dazu nimmt. Das ist halt so, wenn du gut in diese Position reinkommst, wo deine Gelenke sich beugen, dann wird es wahrscheinlich ganz gut für deine allgemeine Beweglichkeit sein, weil du halt einfach tiefe Positionen erreichst, so unter motorischer Kontrolle. Und es ist so, also so kann man über Mobility oder Bewegungsoptionen nachdenken. Man muss halt erstmal in eine Position reinkommen und dann kann man auch wieder aus dieser Position rauskommen und dann kann man das trainieren und wenn man das dann irgendwie gut kann, rein und raus, so, dann hat man Bewegungsoptionen, so. Und es gibt halt gewisse Übungen, die haben mehr Fokus auf das Reinkommen in Positionen. Das sind zum Beispiel auch welche, die wir halt in dem Programm drin haben. Und andere haben vielleicht mehr Fokus auf das Rauskommen aus dieser Position. Aber es macht auf jeden Fall auch ein bisschen Sinn, da eine gewisse Hierarchie herzustellen und Leute erstmal gut in eine Position reinzubringen, wie eine Position von eben Triple Flexion. Und dann im nächsten Schritt dran zu arbeiten, dass sie da auch wieder rauskommen.
Ja, ist auch irgendwie eigentlich so unfassbar logisch.
Ja, ja, es oder? Ist total.
Also so. Aber es stimmt schon.
Aber trotzdem habe ich jahrelang nie so drüber nachgedacht. So, weißt du?
Ja, oder was hat niemand gemacht? Ja.
So, wenn deine Gelenke sich gut beugen können, dann ist gut. So,
ja.
Weil das sollten Gelenke können eigentlich.
Ja, unter Belastung.
Dein Sprunggelenk, dein Kniegelenk, dein Hüftgelenk, deine Wirbelsäule.
Ja. Und wenn irgendwo Beugung fehlt, so dann gilt es auch da, achtsam zu sein und der Person vielleicht mehr erstmal zu geben von der Beugung da, um je nachdem, was halt das Thema ist.
Auch vielleicht wieder ein Assessment-Tool, kann man auch drüber nachdenken. Also
ja.
Eben man also wir schauen uns ja auch Körpergewichtskniebeugen, Split-Squats standardmäßig im Assessment an, was ja immer eine Triple-Flexion beinhaltet. Und eben, wo kompensiert jemand auf dem Weg nach unten in eine Position? Welches Gelenk will jemand zum Beispiel entlasten, während es sich beugt?
Ja.
So, wenn jemand Knieschmerzen hat, dann würde ich erwarten, dass er ein gewisses Bewegungsmuster mir zeigt in einer Kniebeuge oder in einem Split-Squat. Und dann wäre zum Beispiel ein Schritt, dass dieser Mensch sich erstmal wieder zutraut, auch unter Last, also Last von seinem Körpergewicht, sein Kniegelenk wieder zu beugen, dass er da wieder Vertrauen reinbekommt und so weiter. Also das ist ja immer, da gibt es halt sehr, sehr viele Zusammenhänge vom Assessment bis zu den Interventionen, die ich dann wähle, um jemanden halt wieder, also halt stark zu machen in Bewegungen und dann auch dafür zu sorgen, dass halt Schmerzproblematiken besser werden. Also Triple Flexion, gut. Stimmt, das steht ja sogar auf der Liste. Ich war gerade so, Alter, wie bist du da drauf gekommen? Das
steht schon da, ja. Aber ich bin halt unfassbar gut vorbereitet auch.
So wie immer.
So wie immer. Ja, ich finde, wir können mal kurz zu den Deep Tier Plyos springen, wo wir gerade schon bei Triple Flexion sind, weil das ein super geiles Tool ist, um Leute in Triple Flexion. Also, ich wollte gerade sagen, Deep Tier Plyos sind für mich sowas wie ISOs, aber das ist natürlich Quatsch.
Okay, erkläre dich.
Aber die Deep Tier Plyos, so wie wir die in dem Programm machen, oder wo man Leute in sehr viel Triple Flexion haben kann, ist eine sehr geringe Range, wenn man die so posierend nur in der tiefen Position macht. Also stellt euch vor, er sitzt in der tiefen Kniebeuge und man springt ja nicht mal wirklich dann raus, sondern man wippt so nach oben, dass die Füße gerade so den Boden verlieren und dann wippt man wieder rein. Und passiert natürlich deutlich mehr Bewegung wie in einem ISO, aber am Ende in der Range befindet man sich nur quasi in der tiefen Range. Und deswegen bin ich so, okay, das ist gleich wie ein ISO.
So ein bisschen wie ein oszillierender ISO, ja, genau. So ungefähr.
Ja, genau. Ja, genau. Am Ende ist es das, ja.
Also das sind ja auch diese Deep Tier Plyos, sind halt so tiefe Sprünge in tiefen Positionen, wo man eben so kleine pulsierende Bewegungen macht. Und es ist ja auch kein Zufall, dass ISOs und Deep Tier Plyos in der gleichen Kategorie stecken bei uns. Also bewegungsmusterspezifische Mobility haben wir uns ausgedacht, Leute.
Die dritte Säule von den Vieren, die wir jetzt schon angesprochen haben, wenn genau. Ihr aufgepasst habt, wisst ihr die ersten beiden noch?
Das ist die dritte Säule des Programms. Ja, also Shoutout an Deep Tier Plyos. Es macht auch, das ist auch so eine simple und elegante Intervention irgendwie, die wäre auch.
Kommt drauf an, wer es ausführt, würde ich jetzt sagen, bei dem Wort elegant, aber ja, weiter.
Fair. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie gut ausgeführt werden. Also nur so das Bewegungstechnische. So, du hast jemanden, der hat wenig Toleranz in einer gewissen Position. So, okay, dann mache ich diese pulsierenden Sprünge mit langer Bodenkontaktzeit in dieser Position und kann das zum Beispiel auch, erstmal kann der Mensch sich dabei irgendwo festhalten oder er hat noch ein Band in der Hand, was ihn entlastet oder so. Ich kann das super progressieren und ich kann super dem System von diesem Menschen zeigen, hey, die Position hier ist okay, wir können das. Mhm. So habe ich letztens zum Beispiel, hatte ich jemanden, der in einer ganz spezifischen Range hat der seine Probleme bekommen. Der hatte dann so Leistenschmerzen. Tennisspieler immer in einer tiefen Position. Und das konnte man triggern, relativ spezifisch, wenn er halt zum Beispiel aus einer tiefen Kniebeuge aufgestanden ist. Dann hat es wehgetan. Und da war ich so, okay, das Problem ist, glaube ich, eher ein Kapazitätsproblem, dass so diese Seite vielleicht ein bisschen überlastet ist. Und dann ist sowas zum Beispiel ein mega guter Weg, und das habe ich dann auch mit ihm gemacht, ging auch ziemlich gut, dass man in tiefer Hüftflexion viel Bewegung mit wenig erstmal Impact hat, viele Wiederholungen sammelt und eben dem Nervensystem zeigt, so hey, wir sind okay hier unten. Ja, also diese tiefen Sprünge oder Deep Tier Plyos, super geil für jetzt spezifisch Triple Flexion, so sind wir drauf gekommen, aber halt auch als Reha-Tool einfach total smart.
Als Reha-Tool.
Simpel und gut einfach.
Als Beweglichkeitsübung, wenn man so will.
Auch
und halt
auch
einfach, das alles, ja. Um jemandem mehr von dem zu geben, was sie oder er nicht hat. Jetzt in deinem Fall die Leiste, aber auch grundsätzlich Flexion. Heute hatte ich wieder so einen Fall, der einfach mehr Flexion braucht.
Und der braucht wirklich mehr Flexion in seinem Leben und zwar überall.
Und was habe ich gemacht? Deep Tier Squat Pulses mit Band. So. Mhm. Und natürlich, also ist offensichtlich, dass ich das nicht ernst gemeint habe mit den ISOs, aber da ist dann der Unterschied zu den ISOs, dass bei ISOs bist du in der Position. Und das Geile an den Deep Tier Plyos ist halt, du kannst, was wir gerade hatten, auch immer wieder in diese Position rein und rausgehen. In einer kleinen Range.
Du hast so ein Contract Relax Element.
Genau. Also so einer super dosierten Range.
Ja.
Rein raus. Und das.
Du hast immer ein Element von Entspannung zwischendrin, weil du so diesen kurzen Moment der Schwerelosigkeit quasi hast.
Ja.
Und das hast du zum Beispiel bei ISOs nicht, da bist du halt unter Dauerspannung. Genau.
Und das ist echt Money.
Das, also es ist einfach ein geiles Tool, um Leute weicher zu machen. So.
Ja.
Und viele Leute sind halt alles andere als weich in Bewegung. Deswegen kommen sie auch nicht in gewisse Positionen.
Ja, loslassen lernen.
Und man kann es sehr spezifisch machen. Spezifisch auf Bewegungsmuster wie einen Squat, wie einen Split Squat, auch einen Hinge. Mhm. Ja, geil.
Geil.
Hast du noch was dazu? Zu Triple Flexion?
Nee.
Aber ja, sehr underrated als Mobility-Konzept, jetzt so global gesprochen. Noch eine Sache, die, also ich glaube, das wissen wir oder beschäftigen wir uns schon länger, das ist jetzt nichts Neues so ungefähr, aber Hip-Shifts allgemein. Und zwar Hip-Shift einmal als Assessment-Tool, das heißt, ich schaue mir an, wo shiftet jemand hin, bei einem Squat klassischerweise. Das ist für mich so eine wichtige Information inzwischen. Also wenn ich irgendjemanden habe, der irgendein Thema hat mit Unterkörper oder auch unteren Rücken. So, Unterrücken zum Beispiel öfter dann irgendwie einseitig, so ich, ja immer so rechts im unteren Rücken oder so. Dann will ich sehen, wohin dieser Mensch gerne shiftet in der Frontalebene. Und das kannst du halt bei einer Kniebeuge gut sehen. Da kann man so, das zeigt dir einfach, welche Seite der Mensch bevorzugt. So. Wie wichtig ist es bitte für den Reha-Prozess und für ein Verständnis dafür, wie sich ein Mensch bewegt? Ist ultra wichtig.
Ja.
So. Weil diese Frage ist immer, die man da stellen kann, ist so, ach so, dein linkes Knie tut dir weh. Ja, warum nur das linke? Mhm. Also, weißt du, so ganz simpel runtergebrochen. Warum nicht beide? Warum nicht das rechte? Und dann kannst du, und dann will ich zum Beispiel erstmal sehen, wenn es irgendwo ein Problem auf einer Seite gibt, shiftet der Mensch weg von der Seite, die wehtut, oder shiftet er zur Seite, die wehtut? Das ist so wichtige Basisinformationen für mich, weil eben einmal würde es bedeuten, okay, dein Körper bewegt sich weg von der schmerzhaften Seite. Das heißt, wir müssen dich langfristig wieder dahin bringen, dass du diese Seite wieder belastest. So, du musst wieder Kapazität auf der schmerzhaften Seite aufbauen, damit du nicht mehr wegshiftest. Und auf der anderen Seite, wenn du quasi zu der Seite shiftest, wo es weh tut, dann ist es für mich ein klares Indiz dafür, dass der Mensch halt eine Überlastung auf dieser Seite entwickelt hat, weil er immer alles nur über diese Seite regelt. So, das ist so wichtige Information, weil das beeinflusst, finde ich, alles, was du danach machst.
Ja.
So, letztens eben, wieder Beispiel, übrigens auch wichtig, wenn ich den, ich kann nicht nur einen Bodyweight-Squat machen, um das zu assessen. Also wenn ich einen sehr schwachen Menschen habe, der nicht trainiert ist, dann reicht ein Bodyweight-Squat, um den Hip-Shift zu sehen. Aber Leute, die trainieren, brauchen ein Gewicht, ein Zusatzgewicht, weil gewisse Kompensationen sich halt erst zeigen, wenn sie sich zeigen müssen, aka unter Last und unter Anstrengung. So, das hatte ich jetzt auch zwei Cases, da sah der Bodyweight-Squat total toll symmetrisch aus und dann haben sie halt so annähernd ihr Arbeitsgewicht genommen in Übungen, die sie halt regelmäßig trainieren, also Squat-Varianten, und auf einmal war da, yo, da hat's gekracht, da war ein Hip-Shift, wie ich ihn noch nie gesehen habe auf einmal. Also, weißt du, das ist so Bodyweight-Sachen schön und gut fürs Assessment, aber man muss halt spezifisch assessen, so. Ja. Intensitätsspezifisch.
Ja klar, gerade wenn du Menschen hast, die viel trainieren, so, ja. Die können sich natürlich in dem Bodyweight Squat auch zusammenreißen, weil die dann auch.
Also unterbewusst zusammenreißen.
Ja, genau.
Aber ja, da brauchen sie es nicht. So, da wirkt gar nicht genug Last auf das System, als dass das System von irgendwas wegkompensieren müsste. So, ist ja auch logisch irgendwie. Aber ja, das ist also für mich todeswichtig, genau das zu sehen, zu welcher Seite shiftet jemand. Gibt es in einem Squat auch in der Frontalebene eine Asymmetrie vom Becken? Also ist die eine Beckenhälfte tiefer als die andere? Mhm. So, das gibt einem ultra wichtige Informationen. Und ja, bedingt, was ich danach mache. So, wenn ich jemanden habe, dem was auf der rechten Seite wehtut, und wir sind jetzt mal unspezifisch und sagen, irgendwas in der rechten unteren Extremität tut weh und er shiftet bei seinem Squat hart auf rechts, ja, dann werde ich wahrscheinlich sogar so asymmetrische Drills geben, wo ich versuche, den Menschen wieder in seine linke Seite reinzuholen.
Ja.
Oft fehlt dann auch Innenrotation auf der Seite, von der man wegschiftet. So, Da kann man dann auch wieder spezifisch werden mit Übungen. Und so weiter und so weiter.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel?
Übungen für Innenrotation auf einer Seite, wenn jemandem das fehlt, weil das können wir als Bridge nutzen zu noch einem wichtigen Skill. Ist ja übergeordnet, aber da kommen wir gleich drauf.
Ich weiß nicht genau, was du im Kopf hast, aber mein Go-To für mehr Innenrotationskapazität wäre auf jeden Fall erstmal halt ein guter Hinge.
Ja.
Und zwar ein Hinge nicht als Übung, nicht als Kraftübung erstmal, sondern als, für mich ist es dann eigentlich sowas wie ein aktiver Stretch. Quasi. Ja. Wo man es wieder lernt, eben in seine Hüfte reinzukommen. Das geht dann auch Hand in Hand mit diesem, was wir vorne hatten. Becken muss nach vorne tilten. Es muss irgendwie posterior oder es muss hinten Expansion geschaffen werden, hinten im Becken. Länge auf die Glutes. Ein echter Körperschwerpunktsshift auf dann die jeweilige Seite. Und so.
Körperschwerpunktsshift, hast du gerade gesagt. Wichtig.
Gesagt.
Das war der erste Punkt, auf den wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Sondern dann auch von wegen Innenrotation halt Kraft in den Boden übertragen. Was ja auch was ist, was Menschen brauchen. Auch jetzt am Wochenende wieder oft gesehen. Oder halt auch immer, wenn Leute kommen. Aber die zwei Sachen sind definitiv auch noch was, was maßgeblich in den MTMT Fundamentals drin ist. In Ableitungen, die man dann halt so ein bisschen besser an den Mann bringen kann oder an die Frau bringen kann in einer Trainingssession, als jetzt im Körperschwerpunktsmanagement oder okay, wir trainieren jetzt Kraftübertragung in den Boden, so, weil das kann ja schon abstrakt sein. Aber auch zwei Gamechanger.
Ja, es geht dann alles Hand in Hand. Also Körperschwerpunktsshift in der Frontalebene wieder lernen.
Ja.
Auch da haben wir eine ganze Progression in den Fundamentals, ja, drin.
Allein schon, wie du gerade gesagt hast, Wenn man jetzt jemanden hat, der einen Hip-Shift von einer Seite weg hat, wie kriegst du ihn wieder auf diese Seite?
Dem System beibringen, wie genau. Er auf der Seite Kraft in den Boden appliziert.
Ja, also erstmal einfach die Körperschwerpunkt darüber bringt, es geht Hand in Hand quasi, und dann Kraft in den Boden überträgt. Und bei einem Hinge, wenn du das wirklich machst, also erstmal die Person einfach nur auf ein Bein stellen lassen. So, und das reicht halt leider nicht, weil Leute schaffen es, auf einem Bein zu stehen und trotzdem auf der anderen Seite zu sein. Klingt komisch, ist aber so. und dann die Sachen, die du gerade besprochen hast, Länge auf die Hüfte und so weiter in einem Hinge.
Gibt Rotationsmechaniken inklusive, ja. Wie belastest du den Fuß und so weiter, weil das sind natürlich auch so Sachen, die manchmal, repräsentiert sich so eine bevorzugte Seite ja allein schon in der Form der Füße. So, wenn du, weißt du, dauerhaft eine Seite hast, von der du wegschiftest, dann ist es öfter mal der proniertere Fuß. Und der Fuß, wo du hinschiftest, ist dann öfter mal der supiniertere Fuß. So solche Sachen. Aber gut, da gibt es alle möglichen funky Kompensationen. Ja. Und mir ist immer wichtiger, die Bewegung zu sehen und die Funktion zu assessen, als mir nur die Struktur anzuschauen und dann zu sagen, ah ja, ich sehe es schon an deinen Füßen, du bist so und so und überhaupt.
Ja, kann man halt leider dann doch nicht nur final anhand von so einer Struktur irgendwie sehen, weil unsere Körper halt so krass gut sind, darin Sachen dann doch wieder anders zu machen.
Da würde ich da gucke ich mir dann eher eine Struktur an und die passt dann vielleicht zu dem, was ich in Bewegung sehe, aber nicht andersrum.
Ja. Okay, jetzt haben wir eigentlich auch gerade über die vierte Säule gesprochen, von wegen Hip-Shift. Auch bei Reaches haben wir schon über die letzte Säule, also es ist nicht die letzte in der Chronologie, aber die letzte, die noch fehlt, gelenkspezifische Mobility.
Ja, und aus diesen vier Säulen ist das ganze Programm aufgebaut.
Geil.
Und irgendwie macht es, glaube ich, auch Sinn, dass man eine gute Basis legt für Training, für einen Reha-Prozess, wenn man gut atmen kann, sich gut positionieren kann und Mobility hat auf einer Gelenkebene und auf einer Ebene von Bewegungsmustern, also sprich der Integration von mehreren Gelenksystemen. Mhm.
Wo man sich ja auch im Idealfall die allermeiste Zeit befindet. Also
am Ende dann, ja.
Beim Bewegen, ja.
Genau, also ich mache in meinem Training quasi nur Bewegungsmuster, spezifische Mobility unter Last halt.
Ja, genau. Ja. Oder halt, wenn man es noch globaler sehen will, dass wir Menschen uns halt einfach immer nur bewegen. Ein Schuh wird halt raus, wenn es irgendwie Probleme gibt, wo man dann weiter reinzoomen muss und das weiter rein und halt immer quasi eine Schicht weg, nimmt auch eine Schicht an, quasi Komplexität, um dann wieder Sachen zu verändern. Ja, das ist schon gut.
Ja, okay. Ich habe mich ja vorhin noch, hatte ich noch 5 Minuten. Habe ich mich auch vorbereitet. Mhm. Ja, es ist natürlich noch.
Ich bin auf die Triple Extension Sache gekommen.
Hüfte muss shiften können. Ja, das haben wir schon. Ich habe fast alles, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir heute besprochen. Fast alles.
Ja. Also ich auch, ich habe noch einen Punkt, den ich noch nicht gesagt habe, aber wir haben eigentlich auch schon drüber gesprochen. Aber es war auch ein Beispiel, vielleicht auch der Anschaulichkeit halber, vom Wochenende. Da war eine Teilnehmerin, die viele Beispiele vom Wochenende, voll gut.
Ja, habe ich auch ein gutes Beispiel zu dem, was wir gerade schon erläutert haben.
Also und die hatte eine Hüft-Tap auf einer Seite.
Das wäre auch mein Beispiel gewesen.
Ja, geil. Und hat bei Kniebeugen, also normalerweise bei Kniebeugen oder auch bei Split-Squats, merkt das halt und hat es eher so vermieden quasi. Und bei allem, worüber wir jetzt heute schon gesprochen haben, was, also unser Seminar ist jetzt nicht quasi nur ein Fundamental-Seminar, sondern da geht es ja um mehr, da geht es ja um, also unser komplettes Modell bis hin dann zu Training mit Gewicht und so weiter. Also was du gerade gesagt hast, bewegungsspezifische Mobility mit Gewicht in allen Bewegungsmustern, die wir halt so machen. Und aber wir starten das Seminar ja auch mit Atem- und Positionsarbeit und so. Und all die Sachen haben dann dazu geführt, dass du so überrascht war, weil wir machen dann ja Front Foot Elevated Split Squats als eine Split Squat Variante. Und da war sie dann so überrascht, dass das schmerzfrei ging. So, und dann habe ich ein bisschen mit ihr drüber gesprochen, was sie so hatte und so weiter. Und so dann mein Erklärungsmodell, was sie mich halt gefragt hat, so, hey, das ist irgendwie cool und war so überrascht. Und habe ich gefragt, sie hat mich nicht direkt gefragt, woran es liegt, aber wir haben dann drüber gesprochen. Und dann meinte ich so, ja, also erstmal bei einem Front Foot Elevated Split Squats mit, nee, wir machen es sogar kontralateral, aber in einer gestackten Position hast du halt erstmal weniger Belastung auf dieser vorderen Hüfte, die sich bewegt, und über den Stack sorgst du dafür, dass du halt mehr Platz hast, in die tiefe Beugung zu gehen. Und das ist dann so ein super anwendungsspezifisches Beispiel, wie all das, was wir gerade besprochen jemanden, haben.
Wie sie, die sonst eher sich in dem Anterior Tilt befindet, vor allem auf der Seite von der Hüft-Tap.
Ja, also ich meine, und wahrscheinlich war das schon bevor sie die Hüfte bekommen hat, der Fall, dass sie sich da eher in einem Anterior Tilt befunden hat und so weiter. Aber du hast da halt irgendwie wie so ein Weak Link. Und die, ich weiß nicht genau, wann die OP war, aber es kann noch nicht so super lang her gewesen sein. Also da ist noch quasi was frisch und was halt ein bisschen empfindlicher ist. Deswegen merkt sie die, aber auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich die gleiche Repräsentation, aber es ist nicht so stark ausgeprägt.
War schon anders.
War es anders? Mhm. Okay, da bin ich jetzt, das habe ich nicht angeschaut oder sowas. Okay, spannend.
Ich habe mir die auch viel angeschaut während dem Praxisteil, deswegen. Eben an einer anderen Station als du. Ja, aber bei mir war es dann eher der Hinge, wo ich viel gemacht habe und viel gesehen habe.
Ach, witzig.
Ja.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man halt, wenn da sowas ist wie eine Hüft-Tap on top quasi zu einer Repräsentation, wo ein Gelenk vielleicht schon am Ende eines Spektrums ist, muss man halt noch sensibler sein, weil sonst der Mensch sensibel ist und halt Schmerzen hat. Und nur, in Anführungszeichen, über eine gestacktere Position, ein leicht aufgerichtetes Becken, dann natürlich auch den Front Foot Elevated Split Squat als eine Bewegung oder eine Übung, wo du viel Range mit weniger Belastung zulässt, weil über das vordere Bein, wie gesagt, schiebt sich der Körperschwerpunkt im Raum nach hinten, geht dann halt sowas, dass eine Bewegung, die vermeintlich eigentlich wehtut, auf einmal nicht mehr wehtut.
Also zum Beispiel so, boah, hey, ein Split Squat oder ein Ausfallschritt tut mir immer weh. Mhm. So.
Kann ich nicht mehr machen.
Genau. Naja, mit den richtigen Constraints und dem richtigen Setup und dem richtigen Split Squat geht es. Und dann ist das halt auch genau die Variante, die du nutzen kannst, um wieder Belastungskapazität aufzubauen. Und das ist ja im Reha-Prozess, ist das ja ganz oft die Aufgabe, dass wir einfach eine Variante finden, eine Übung finden, mit der jemand sich wieder belasten kann. Das heißt, eigentlich versuchen wir einen Startpunkt zu finden.
Ja.
Und der Startpunkt ist eine spezifische Übung. Und dann arbeitet man mit Prinzipien von Progression und progressiert jemanden wieder zu voller Belastbarkeit und voller Funktion zurück. So, ich meine, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten als Trainingstherapeuten, wenn du so willst, weil wir halt, unser einziges Tool ist nun mal Training und Bewegung und Aktivität. Sonst haben wir keine Möglichkeiten. Also ja, ich bin schon auch Manualtherapeut, aber nur für den Basti heute. Nur für dich mache ich das, für sonst niemanden.
Ja, ist immer noch da. Ich habe es noch nicht wegtrainiert.
Ich habe sie auch schon länger nicht mehr behandelt.
Blödes Beispiel, aber was ich gerade sagen wollte, ist, dass Training einfach auch so oft so gut funktioniert. Wenn man eben genau auf den Punkt wollte ich hinaus, den du gerade gesagt hast, wenn man diese Übung findet, um so nah an dem Muster des eigentlichen Problems trainieren zu können, damit es halt kein Problem mehr ist. Weil es sind so häufig so vermeintlich kleine, sind eigentlich kleine Veränderungen, die man treffen muss damit.
Aber als schwerwiegende.
Ja, genau, was wieder funktioniert.
Ja. Kleine Signale.
Weil halt alles zusammenkommt, habt ihr gerade gehört, so Stack, Körperschwerpunktsmanagement, wie hast du gesagt, Prinzipien der Progression, die da auch für mich so das vordere Bein entlasten und trotzdem Bewegung zulassen, ist irgendwie in meinem Kopf auch ein Prinzip der Progression. So weniger Belastung, mehr Bewegung. Und ja, Hip-Shift, so da kommt Inrotation in der Hüfte, so für die überhaupt ja quasi Platz geschaffen wurde durch den Stack. Und weil davor war da kein Platz mehr, da war schon inrotiert. Und wenn man dann noch weiter inrotiert, dann geht's halt nicht. Da kommt ganz viel zusammen und das ist so geil dann.
Weißt du, was auch geil ist?
Ich bin so gespannt.
Dass du mit dem Code MTMT immer maximal sparen kannst bei ESN. Halt. Das ist es nicht geil?
Ich darf sogar fluchen, halt dein Maul.
Also, ihr wisst es ja eh, aber Leute, wir müssen das einmal pro Folge sagen. So, wir sind dazu verpflichtet.
So, ja, sowohl vertraglich als auch, um das immer wieder in eure Köpfe hineinzupflanzen, weil
manche von euch,
ihr könntet es ja sonst vergessen.
Manche von euch gehen uns bestimmt ab und zu fremd und benutzen irgendeinen anderen Code, wenn sie ihre Sachen bei ESN bestellen. Und das dürft ihr auch machen. Ihr dürft auch gerne mal den Code von jemandem anders nutzen. So, man muss ja nicht nur MTMT supporten. Aber denkt dran,
vielleicht schon.
Uns verletzt es zutiefst. Und wir weinen immer ein paar bitterliche Tränen, wenn ihr das tut. Und wenn ihr das vermeiden wollt, dann nutzt einfach Code MTMT für eure ESN-Bestellung. Maximalen Rabatt immer sparen. Danke für euren Support, Leute.
Sick.
Oder ein bisschen Schuldgefühle erzeugt, bisschen die Hörer unter Druck gesetzt, dass sie auch unseren Code benutzen.
Wir gehen euch ja auch nicht fremd.
Ich werde immer besser in Marketing. Stimmt.
Hier. Suchen wir uns andere Zuhörer?
Nee. So nämlich. Posten wir irgendwie mal samstags keine neue Folge? So? Hä? Denk mal drüber nach.
Ihr schuldet uns das.
Wir machen ab jetzt nur noch Werbung mit Angst und Schuldgefühlen und Druck.
Ja, Druck war da nicht. Druck ist schwierig. So.
Wobei es
war schon Druck.
Gaslighting nennt man das, glaube ich. Ich glaube, so nennt man das. Wir machen nur noch Marketing mit Gaslighting. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur noch nicht genau, was das bedeutet.
Aber
es könnte Gaslighting sein, was ich gerade gemacht habe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich euch ordentlich gegaslightet habe.
Habt. Das passiert mir auch so oft, dass ich so auf einmal ist dann so ein Buchstabe zu viel. So. Au. Und man merkt es nicht. Man merkt es ja erst, wenn man danach den Tonspur hört oder ein Video von sich sieht, wie man, dann denkt man sich so.
Ey, ich sehe so viele Videos von mir, wo ich mir denke, so, red doch einfach wie ein normaler Mensch, du Idiot, wirklich.
Das ist lustig. Das ist eine gute Übung. Aber also,
schrecklich.
Das ist eine gute Übung.
Ganz schrecklich.
Videos machen.
Also, jetzt müssen wir auch noch mehr Content filmen. So, ich weiß nicht, ob ich noch reden kann gleich.
Ach stimmt, wir filmen ja gleich noch.
Oder?
Ja, doch, wir haben mal ein paar Playoffs. Für
mal kurz Pause.
MTMT Delta. Yo, kennt stimmt. ihr eigentlich MTMT Delta, Leute?
Wenn das ihr es nicht kennt, dann solltet ihr es kennenlernen.
Ja. Ich stelle es euch kurz vor. Es ist eine Plattform, auf der ihr regelmäßig Videos von uns bekommt, in denen wir uns versprechen. Aber während wir uns versprechen, auch einen gewissen Mehrwert bieten mit Inhalten über Training, über Philosophie, über Research, über
angewandte Biomechanik, Trainingsintervention, Trainingsplanung,
Training und
alles, was Research. Wichtig ist für Trainer und Therapeuten.
Ja, hatte ich alles schon abgedeckt.
Und diese Kategorien. Halt für Menschen, die Bock haben, Bewegung und Training besser zu verstehen.
Und für diese Plattform filmen wir gleich oder du gleich oder weiß ich nicht genau, das schauen wir jetzt gleich, einen Beitrag über Training und Plyos, zu denen unter anderem auch Deep Tier Plyos gehören, aber auch andere. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr das einfach mal so einen Monat ausprobieren. Und ihr könnt nach dem Monat auch wieder aufhören, dann, wenn es euch nicht gefällt. Aber ihr könnt ja mal reinschauen.
Übrigens, ich kündige das jetzt schon mal an. Die nächste Podcast-Folge, ich hoffe, es wird wirklich die nächste, wird eine große Folge über das Thema Plyos. Endlich. So. Ihr verlangt schon lang genug und auch zu Recht nach diesem Thema. Und das machen wir jetzt. Also nächste Folge Plyos. Und vielleicht wird die übernächste Folge auch nochmal über Plyos. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass wir da zwei Folgen füllen. Vielleicht aktiviere ich dich da auch wieder.
Vielleicht springe ich auch hier rein, meinst du?
Als Co-Host. Oh Mann. Okay, aber jetzt, ja, um diese Folge nochmal abzurunden. Ich fand's geil, weil, also, mei, immer geil über Bewegen zu reden und gerade über so ein paar Bewegungssachen, über die ich gerade vermehrt nachdenke, weil ich sie öfter auch sehe und auch in meinen Sessions quasi unmittelbar anwende. Und ich glaube, da war schon was dabei für, ja, Trainer und Therapeuten heute. So, man konnte dem bestimmt nicht immer folgen, was wir so gesagt haben. So, I get it, weil Podcast immer ein bisschen schwierig und manchmal bräuchte man vielleicht irgendwie ein paar Bilder, damit man genau checkt, was wir meinen. Aber trotzdem glaube ich, dass alleine so, wo man noch mehr hinschauen kann vielleicht.
Ja.
So, dafür war das alleine, glaube ich, schon nützlich, um, yes, so ein paar Denkanstöße für die Praxis zu geben.
Ja, wie so ein Perspektivwechsel.
Ja.
Sowohl wirklich reingezoomt, biomechanisch, hey, schau mal aufs Becken und nicht nur auf die LWS oder so, aber auch so Perspektivwechsel, hey, weg von Triple Extension zum Beispiel, wo ich, glaube, ein bisschen Verwirrung reingebracht habe, hin zu Triple Flexion. So. Und wir können ja jetzt nochmal, um die Kurve, den Kreis zum Anfang zu schließen, kurz über diesen Summit sprechen, weil wenn ihr jetzt noch da seid, Leute, dann könnte das wirklich was für euch sein. Und da werden wir eben mittags genau einen Beitrag über so die Grundlagen unseres Bewegungsmodells machen.
Also die vier Säulen, die wir heute erläutert haben.
Genau, und zwar sehr praxisnah in einem Workshop, wo wir zuerst den kurzen theoretischen Input geben, der vielleicht ähnlich ist zu dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber so ganz konkret und anschaulich aufbereitet und dann eben in der Praxis. Also
es wird auf jeden Fall interaktiv.
Genau.
Also alle werden mitmachen, die da teilnehmen.
Durch so die Beschreibung von unserem Modul, jetzt kann ich sie doch noch kurz vorlesen.
Ja, jetzt komm.
MTMT Fundamentals. Reha ist Training, Training ist Reha, aber nur, wenn man ein zeitgemäßeres, besseres Verständnis und Modell von Bewegen hat. Atem- und Positionsarbeit, gelenkspezifische und bewegungsspezifische Mobility bilden die Grundlagen des MTMT-Bewegungsmodells. Nach kurzer Theorie gehen wir rein in die Praxis, denn am Ende geht es doch immer darum, selbst zu spüren und zu erleben, worauf es ankommt. Dieses Erleben hat mich gerade dazu gebracht, die Definition, wollte ich schon sagen, die Beschreibung vorzulesen, weil da wird es primär darum gehen, bei diesem Workshop. Also es ist ein Practical Workshop, wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber so all die Theorie, die ihr jetzt gerade gehört habt, und das stellen wir auch immer wieder, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, bei Seminaren fest, dass auch dieses ganze theoretische Wissen, egal ob man Trainer oder Therapeut ist, so all das, was man über den Körper weiß, auch selbst zu machen, zu trainieren, zu erleben. Reach, Hip Shift, Stacken, wie, weil nur das ist der einzige Weg, wo wir hatten es vorhin, jetzt raste ich kurz aus nochmal, beim Stack. Der einzige Weg zu wissen, wie viel Abweichung von der Mittelposition ist okay, du musst es erleben. Und zwar musst du es einerseits erleben, indem du es selber machst, in deinem Training, und du musst es erleben, indem du ganz viele Leute siehst, die es machen. Weil sonst, also wir können nicht sagen, niemand kann sagen, 5 Grad oder so, oder was auch immer. Und deswegen ist Erleben und Machen wichtig. Und wie gesagt, mit dem Code MTMT spart ihr euch ein bisschen was, wenn ihr nach Innsbruck kommen möchtet. Ist eine coole Location, ist ein cooles Team dort. Die restlichen Referenten, es wird, wie gesagt, über Ernährung geben. Klickt auf den Link in der Beschreibung, da seht ihr alles, bevor ich jetzt hier irgendwie ein paar Namen aufzähle und so. Da wird der Schedule stehen, auch konkret, wie er dann ist. Und wir freuen uns, euch dort zu sehen.
Okay, danke, dass ihr mit uns gemeinsam diese Folge erlebt habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Okay, bye.